Willkommen zum Digitale Gründer Podcast. Mein Name ist Simon Frey. Mein heutiger Gast ist Manuel Meurer von Uplink. Manuel selber kommt aus der IT-Szene, ist selber Programmierer von, wenn euch das sagt, so von Ruby und Rails die Richtung, hat dann lange als Freelancer gearbeitet, nachdem er sich entschieden hat, dass er quasi weg möchte von der Festanstellung und hat gemerkt, dass quasi in diesem Freelancertum, dass es irgendwie ein Problem gibt. Und zwar, eigentlich man hat immer voll Spaß an den Projekten, aber immer neue Projekte finden ist ein großes Problem. Und da hat er sich dann irgendwann entschieden, mit Uplink eben eine Firma zu gründen, die das beheben soll. Ein kleines Netzwerk für Freelancer, wo sie einfacher Jobs finden. Also wenn ihr Freelancer seid, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und vor allem, da ja eben Manuel von beiden Seiten diese Expertise hat, gehen wir ganz viel darauf ein, was man als Freelancer zu beachten hat, was es auch so ein bisschen an rechtlichen Problemen in Deutschland geben kann, auf was man achten muss und wie ihr diesen Weg auch mitschreiten oder nachschreiten könnt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bist du Entwickler, kommst du irgendwie aus dem IT? Umfeld, das ist irgendwie in den Freelancing-Bereich gewechselt, ja. Und mittlerweile bei Uplink quasi selber als Freelancing-Agentur, kann man das so sagen, oder quasi Vermittlung?
Ja, wir nennen uns eigentlich so ein Netzwerk, eine Community für IT-Freelancer, die, wir machen eine Menge Sachen und finanzieren uns halt über diese Projektvermittlung, aber ja, ich sag manchmal so, das ist eigentlich so der uninteressanteste Teil von allem. Das ist in dem Sinne interessant, weil man mit einer Menge neuer Firmen und Leuten in Verbindung kommt, aber alles andere, was man so mit der Community macht, da haben wir so Meetups, die wir regelmäßig hier in Berlin machen, jetzt auch in Hamburg und bald in München. Heute haben wir zum ersten Mal eine Expert-Session. Also wir versuchen so eine Menge neue Events und Meetups so anzuleiern, einfach wo wir mitkriegen, das will die Community oder das wäre für die Community sinnvoll. Und heute Abend treffen wir uns zum ersten Mal zu einer Expert-Session. Unser Experte ist da ein Steuerberater, den ich selber schon seit 10 Jahren habe, die Steuerberatung Führer und Orgel, mit denen haben wir jetzt so eine offizielle, inoffizielle Kooperation, dass wir die jetzt immer empfehlen, weil die für mich als IT-Freelancer und für viele andere Freelancer aus unserem Netzwerk schon arbeiten und mehr Leute suchen oder mehr Mandanten suchen. Und der Herr Orgel war da sehr interessiert in dem Bereich, was zu machen. Und da haben wir gesagt, okay, wir versuchen das einfach mal, dass wir quasi den Herrn Orgel einladen. 10 bis 15 Leute aus unserem Netzwerk, die sich für das Steuerthema sehr interessieren, einladen und dann hält er so eine Viertelstunde, 20 Minuten so einen kleinen Vortrag und dann können die Leute Fragen stellen. Ja, und dann kann man hoffentlich sehr intensiv auf, weiß jetzt nicht, ob die Fragen zu ihrer speziellen steuerlichen Situation stellen, aber generell auf steuerliche Fragen so eingehen. Ja, das hoffe ich, sollte sehr interessant werden.
Also Freelancer, Netzwerk eigentlich, also so ein Wohlfühlpaket.
Genau. Alles für Freelancer.
Ich würde fast sagen, bevor wir da später tiefer einsteigen, erstmal, wie bist du da überhaupt, also ein bisschen, ich würde gerne deinen Werdegang durchgehen, wie bist du da bis zu diesem Punkt gekommen, also auch so ein bisschen, du hast eine ganz interessante Schulbildung oder quasi Universitätsbildung hinter dir in verschiedensten Ländern, was hat dich dazu bewegt und also, wie bist du da drauf eingegangen? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn du es einfach erzählst, was macht es wenig Sinn, dass ich deinen Lebenslauf wie vorlese,
Ja, stimmt. Genau, ich versuche es mal zusammenzufassen, ich komme ursprünglich aus Dortmund, bin da zur Schule gegangen und habe da ein Studium gemacht. Das war ganz interessant. Das war am IT-Center. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das schimpfte sich das schnellste IT-Studium Deutschlands. Und zwar hatte man nach 2 Jahren einen Abschluss. Das war der IT-Professional. War erstmal eine gute Idee, aber es wusste natürlich niemand, was man damit anfangen soll. Und dann haben alle noch ein drittes Jahr, also soweit ich weiß, haben alle wirklich noch ein drittes Jahr drangehangen und haben dann den Bachelor gemacht. Aber dann waren wir so die Ersten. Das war 2003, 2004 waren wir so die Ersten, die so einen Bachelor in IT bekommen haben. Also da kam gerade so diese große Umstellung von Diplom auf Bachelor und Master. Und das war ein Modellstudiengang, war so ein Zusammenschluss zwischen, ich glaube, der FH Dortmund. Also generell im Ruhrgebiet gibt es ja sehr viele Unis und Fachhochschulen. Ne? Also Dortmund, Bochum, Essen, Gelsenkirchen, ganz viele. Und das war so ein Zusammenschluss, glaube ich, von der FH Dortmund, Uni Dortmund und noch einer anderen FH, keine Ahnung, müsste ich nochmal nachschauen. Und die haben gesagt, okay, wir wollen diesen Studiengang machen und wir wollen eigentlich für jeden Bereich wirklich aus ganz Deutschland so den Experten für dieses Fach ranziehen. Ne? Und das war halt ganz interessant, dass wir Tutoren hatten, die dann aus, keine Ahnung, Mainz oder Hamburg oder irgendwie ganz anderen Städten angereist kamen. Und teilweise auch Leute aus der Industrie, richtig, ne? Also die schon so gelehrt haben an der Uni, aber die ja eigentlich eine Managementberatung gegründet hatten oder sowas. Ne? Aber es war eigentlich ein klassisches IT-Studium, aber dann haben wir mit dieser Komponente, dass die Tutoren oder die Kurse gegeben haben, aus ganz Deutschland kamen. Und zusätzlich hat man während des Studiums gearbeitet. Das heißt, sie haben gesagt, wir haben einen Pool von Sponsorunternehmen. Also es war auch ein privates Studium, es kostete Geld. Aber für jeden Studenten haben die eigentlich ein Sponsorunternehmen gefunden, bei dem man dann gearbeitet hat. Und das war im ersten Semester, ist man, glaube ich, 4 Tage zur Uni gegangen. Einen Tag hat man beim Sponsorunternehmen gearbeitet. Dann wurde das immer mehr, bis dann im 4. Semester man 3 oder 4 Tage wirklich beim Unternehmen gearbeitet hat. Und da war ich bei ProGas, auch ein Dortmunder Unternehmen, die so große Gascontainer herstellen. Wenn man mal in Kleingärten oder in Schrebergärten sieht, da stehen die oft rum, so zum Betrieb von, weiß ich nicht, Kochern und so.
Und das kleine
rote oder auch riesige graue. Ah, okay. Also da ist dann so eine blaue Flamme drauf, zumindest im Ruhrgebiet stehen die wirklich überall rum und da steht dann ProGas drauf. Ja, und das haben die hergestellt und da habe ich dann mit MS Access damals noch mit Visual Basic irgendwelche Reports gebaut. Also das fanden die auch ganz toll, weil ich war so der Einzige, der da wirklich da war, den man ansprechen konnte, der gesagt hat, wir brauchen mal so einen Report und wir brauchen mal so eine Auswertung und sowas. Ne? Und da, das fanden die ganz super, wenn man da denen schnell bei sowas helfen konnte. Die hatten riesige Datenmengen, deshalb war es für die immer sehr undurchsichtig. Wir haben dann teilweise ausgedruckt, wirklich hunderte von Seiten irgendwie, und wenn man denen sowas in Access bauen konnte, das fanden die ganz toll. Genau, und dann habe ich, wie gesagt, noch ein Jahr drangehängt und da habe ich bei Nokia in Bochum gearbeitet, dieses Werk, was viele kennen, weil das dann unter großem Tamtam zugemacht wurde und dann nach Rumänien, glaube ich, ausgelagert wurde. Das war so der erste Fall, wo so eine Firma wirklich ich weiß nicht, ob es der erste Fall war, aber das war zumindest sehr, sehr viel in der Presse damals. Und da habe ich auch als Werkstudent gearbeitet in der Bluetooth- und Java-Entwicklung in der Abteilung. Genau, da haben wir also Bluetooth-Handys, da haben wir mit Java für die Bluetooth-Funktionalitäten quasi so die Treiber und sowas geschrieben. Genau, und danach war ich damit fertig und wollte so weiter studieren und wollte aber so ein bisschen raus und dachte mir, okay, wenn ich jetzt zu einer anderen Uni gehe, wie gesagt, im Ruhrgebiet, da gibt es eine Menge, oder nach Köln könnte man gehen, dann ist man so ein bisschen weiter weg, aber das machen viele und die bleiben dann aber eigentlich so im Ruhrgebiet. Ne? Und ich wollte möglichst weit weg, oder was heißt möglichst weit, also ich wollte schon so ein bisschen da ausbrechen und habe mir dann, so wie ich mich jetzt erinnere, ist auch schon ein paar Jahre her, habe mir vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst, die Webseite angeguckt und wollte IT weiter studieren, also den Master direkt machen. Und habe einfach so eine Liste geguckt, international, wo kann man so einen Master in IT machen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war auf Hawaii, dass es auf Hawaii mehrere Unis gab. Und ich habe mich, glaube ich, totgelacht und habe mir das angeguckt und habe dann weitergesucht. Und wie gesagt, so in meiner Erinnerung war es wirklich so, dass ich dann nach ein paar Tagen, nachdem ich mir das alles genau angeguckt habe, dass dieses Studium an der Hawaii Pacific University, also es gibt in Honolulu, der Hauptstadt von Hawaii, 2 große Unis, die Hawaii Pacific University und die University of Hawaii, dass da das Studium wirklich am interessantesten klang. Ne? Also klar, Hawaii war auch nicht zu verachten, aber das war so ein Studium in Information Systems, haben sie das genannt. Das war so quasi IT und dann eine Menge Projektmanagement und ich weiß nicht mehr was genau, aber halt so ein bisschen nicht reine IT, also reine Entwicklung vielleicht, sondern so ein bisschen über den Tellerrand schauen und auch viel Kooperationen mit lokalen Unternehmen haben die gemacht und so, und das fand ich ganz interessant. Und dann hatte ich noch ein paar Kurse übrig und musste mir quasi, die haben jede Menge Austauschunis, die Hawaii Pacific University, und musste mir eine andere Uni suchen, wo ich die äquivalenten Kurse machen konnte. Ja. Und da habe ich mich umgeschaut und auch jetzt in meiner Erinnerung kamen nur 2 in Frage, und zwar eine in Schweden, in Südschweden, in Jönköping, und eine in Brasilien, in Sao Paulo. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, auf jeden Fall habe ich mich in Schweden beworben. Und die haben mich auch genommen sozusagen, und dann habe ich an der Jönköping International Business School, JIBS heißt die, habe ich da quasi, das war dann das Frühlingssemester oder Frühjahrssemester 2006, habe ich da das letzte Semester gemacht und war danach mit dem Studium fertig. Genau, und dann war ich halt fertig und dachte mir, was jetzt? Und wollte nicht unbedingt nach Deutschland zurück. Also es war nicht so, dass mich irgendwas wirklich hier wieder hingezogen hat. Und in Schweden ist es wirklich so, dass die Hauptstadt Stockholm ist so der Anziehungspunkt schlechthin. Also ist die größte Stadt, dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt Göteborg und so ein paar andere Städte, aber eigentlich ist das Zentrum in Schweden schon Stockholm. Und in Jönköping, als ich ja studiert habe, habe ich mit vielen anderen Schweden und auch internationalen Studenten da zusammen gewohnt und die Schweden haben eigentlich alle gesagt, wir ziehen nachher nach Stockholm und fangen da an zu arbeiten. Zumindest die vier oder fünf, mit denen ich da engen Kontakt hatte. Und die haben gesagt, komm doch einfach mit. Genau, und in Stockholm war ich dann insgesamt auch gut 2 Jahre, glaube ich, 2 Jahre und 2 Monate, bis ich dann 2008 nach Berlin gezogen bin. Da habe ich erst bei einer kleineren Firma gearbeitet, Tacton Systems heißt die, und wollte dann mal zu so einer richtigen IT-Beratung gehen. Ne? Einfach, weil ich es auch interessant fand und ich dachte, okay, jetzt warst du bei so einer mittelgroßen Firma. Ich glaube, die hatten so 40 Leute, als wir angefangen haben. Und sind dann stetig gewachsen, aber ich dachte, ich will mal zu einer relativ großen Firma und habe dann Interviews gemacht bei, wie heißt es denn, Accenture, Capgemini und bei Season.
Die man kennt.
Genau, die man kennt. McKinsey oder so nicht, aber so mehr, ich weiß nicht mehr, wie ich die ausgewählt habe, aber es wollte halt nicht so krasser Berater werden quasi, sondern schon so IT-Beratung machen. Ne? Und bin dann bei einer IT-Beratung gelandet, die heißt HiQ. Die kennen die meisten nicht, weil die halt nur in diesen nordischen Ländern aktiv ist. Also ich glaube sogar, die kommt ursprünglich aus Finnland, aber vielleicht auch Schweden. Aber die sind halt in Schweden, Finnland und Dänemark hauptsächlich aktiv. Jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch woanders, aber damals waren die so im skandinavischen Raum quasi so aktiv. Genau, und habe da dann so angefangen. Die haben ihr Headquarter in Stockholm auch mit 400 Leuten, also wirklich richtig groß. Aber die meisten Berater, die da gearbeitet haben, saßen dann so beim Kunden. Ich hatte ein Projekt, das war sehr lustig, für das schwedische Straßenverkehrsamt. Das lief schon super lange, als ich da reingekommen bin und läuft wahrscheinlich heute noch. War also so ein unendliches Projekt.
Das ist 10 Jahre her.
Das ist 10 Jahre her, genau. Aber vielleicht ist es mittlerweile abgeschlossen, aber es war, zumindest als ich da war, kein Ende in Sicht. Das hat mir im Endeffekt, also ich weiß nicht, wie es war, als ich da angefangen habe, aber im Endeffekt wusste ich dann irgendwann, okay, das ist auch nicht für mich. Das ist einfach viel zu groß, diese Firma, und zu anonym. Die haben schon eine Menge Team-Events und so gemacht, aber es ist einfach eine Riesenfirma, wo man im Endeffekt eine Nummer ist oder ein kleines Rädchen im Getriebe. Und das war im Endeffekt auch nicht für mich. Aber ich bin jetzt ein großer Fan davon, dass man sagt, okay, es gibt eine Menge Optionen und man will eigentlich erstmal Optionen ausschließen. Und so wusste ich jetzt eigentlich, okay, bei so einer Riesenfirma will ich eigentlich nicht längerfristig arbeiten. Diese kleine Firma bei Tacton Systems fand ich da schon sehr viel cooler, weil es so sehr familiärer war und man auch mehr Aufgaben unternehmen konnte. Man hatte mehr Flexibilität, konnte, theoretisch hätte man sagen können, ich mache jetzt mal das oder ich übernehme jetzt auch mal da die Projektsteuerung quasi und so. Also da hatte man sehr viel mehr Möglichkeiten, sich auszuleben sozusagen. Ja, und dann wollte ich aber irgendwann aus Stockholm weg und wollte nochmal was anderes machen. Also Schweden und Stockholm ist super nett, ist auch immer noch meine zweite Heimat und mein Herz geht immer auf, wenn ich dahin fliege. Ist eine super schöne Stadt, aber die ist sehr homogen. Also die Schweden generell sind sehr, ja.
Was meinst du mit homogen?
Homogen verglichen mit Berlin zum Beispiel. Gibt es mehr Ausschläge in jede Richtung. Also es gibt solche Leute und solche Leute.
Also das Gegenteil von multikulturell.
Genau. Also die meisten Schweden sind wirklich schlank, gut aussehend und verdienen eine Menge Geld. Also so kann man es einfach sagen. Ja. Gerade verglichen mit, weiß nicht, ich habe jetzt den Vergleich immer mit Berlin, immer wenn ich da hinkomme, es ist schon so, also sind schon Multikulti, also gerade was Einwanderer aus dem asiatischen Raum oder aus dem afrikanischen Raum, wenn es darum geht. Aber sind nicht. Stockholm selber war halt, ich sag mal, ich bin dann nach 2 Jahren immer noch in die gleichen Restaurants und Bars und so gegangen, da hat sich nicht so viel verändert.
Bisschen zu glatt.
Ja, zu glatt, zu gebügelt und so statisch so ein bisschen. Ne? Und dann wollte ich eigentlich weg und hatte damals auch angefangen, mit einer total neuen Programmiersprache und einem total neuen Framework zu arbeiten. So eher privat, weil auf der Arbeit bei HiQ, das war dann eher so .NET und C-Sharp und so, also so die klassische Enterprise-Umgebung. Und ich hatte aber privat angefangen, mit Ruby und Ruby on Rails zu arbeiten. Und bin eigentlich auf London und Berlin so hängen geblieben. Ne? Und von London habe ich dann mit einigen Leuten geredet, die eine Zeit lang da waren, und die haben eigentlich gesagt, okay, du kannst da hin, du kannst eine Menge Geld verdienen als Entwickler, du wirst wahrscheinlich im Endeffekt irgendwie für die Finanzindustrie arbeiten, weil die halt so dominierend ist in London. Du kannst nicht wirklich in der Stadt leben, weil das einfach super teuer ist, ne? Das heißt, man hat immer diesen Commute, die meisten haben dann so ein bisschen außerhalb gelebt und sind dann 45 oder eine Minuten oder eine ganze Stunde Weg zur Arbeit gefahren. Also man kann eine Menge Geld verdienen da, aber man gibt auch eine Menge Geld aus, und ja, weiß ich nicht, das war irgendwie nicht so attraktiv für mich. Und Berlin ist das krasse Gegenteil. Also da braucht man eigentlich gar kein Geld und kann einfach nach Berlin ziehen und ein Projekt haben, in Anführungszeichen, an dem man arbeitet. Hab dann die ersten Monate bei so einem kleinen Startup hier gearbeitet. Das ist nicht so gut gelaufen. Die haben mich so ein bisschen beim Bock getan, wie man so sagt, und haben dann noch jemand anderen angeheuert und so. Aber da war ich dann relativ schnell wieder raus. Aber da ist es eigentlich passiert, dass ich so zum Freelancertum gekommen bin. Also ich habe da angefangen und habe mir eigentlich gar keine Gedanken so darüber gemacht. Ich dachte, okay, da werde ich ganz normal Angestellter, und haben wir im Vertrag irgendwie darüber geredet, und da gab es, glaube ich, schon 3 andere Entwickler, und dann sagten die in dem Startup halt, hier, die anderen 3 sind alle Freelancer, willst du nicht auch Freelancer sein? Und dann bin ich so ein bisschen, also auch in meiner Erinnerung habe ich da nicht viel drüber nachgedacht, sondern habe, glaube ich, mit denen so ein bisschen darüber geredet. Und die haben gesagt, ja, ist super easy, man meldet sich da an beim Finanzamt, kriegt seine Steuernummer und dann stellt man Rechnungen und so weiter. Und so bin ich eigentlich relativ unbedarft so da rangegangen, habe mich als Freiberufler dann angemeldet und habe dann da angefangen, als Freelancer zu arbeiten. Und wie gesagt, das ging dann relativ schnell zu Ende bei diesem Startup. Aber ich bin dann einfach Freelancer geblieben, hatte dann schon vorher einmal mit MTV, beziehungsweise mittlerweile Viacom Media, gesprochen, hatte dann erst bei dem Startup angefangen, aber als ich da dann raus bin, habe ich dann bei Viacom quasi, die haben auch gerade angefangen, mit Rails viel zu machen, und habe dann da mehrere Jahre gearbeitet als Freiberufler.
Okay, ich glaube, sind wir ganz
genau. Bis ich hoffe, das macht da alles Sinn jetzt.
Ich glaube schon, so, ja. Also viele Sachen eben, ganz viele Sinn und Herren in verschiedensten Ländern und so. Es ist ganz spannend, so das zu hören, dass es irgendwie auch geht, dass es doch relativ easy auch ist, also wie du es erzählst.
Absolut. Also, und einmal abschließend noch dazu, das würde ich auch jedem also raten, das zu machen. Also für mich war es wirklich so meine Zeit vor dem Studium im Ausland und die danach. Ja, also es war wirklich, viele kriegen dann, glaube ich, so, wenn sie einmal ins Ausland kriegen, diesen Travel-Bug, und den werden sie nie wieder los, und das ist einfach, es macht aus einem einen anderen Menschen, wenn man einfach mal von zu Hause, also ich habe ja da auch noch zu Hause gewohnt oder quasi in Dortmund sehr nah an meiner Familie, und einfach mal ein Jahr in einer völlig anderen Umgebung ist und da klarkommen muss. Das geht meistens, gerade wenn man es im Studiumumfeld macht, da ist ja für vieles gesorgt. Und das macht aus einem wirklich so ein bisschen klingt jetzt hochdramatisch, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich kann auch hier klarkommen, am wirklich anderen Ende der Welt, in einer völlig anderen Umgebung, mit Leuten, die völlig anders drauf sind als zu Hause, dann kann man so ein bisschen überall klarkommen. Also das kann ich jedem nur raten, wenn man die Möglichkeit hat, für ein Studium oder auch in der Schule schon ein Jahr irgendwie ins Ausland zu gehen, auch wenn es die USA ist, sollte man auf jeden Fall machen.
Vielleicht so ein bisschen erstmal die Definition Freelancer für dich, und dann, wo sind die Grenzen zwischen Freiberufler und so weiter, einfach auch so ein bisschen, weil ich wüsste, dass gar keiner schlecht hat, dass man das immer als Freiberufler auf Deutsch einfach
macht. Ja. Na, als Freiberufler, um sich anzumelden, da muss man eigentlich, es gibt so bestimmte Katalogberufe, da hätte ich mich jetzt nochmal informieren müssen, da habe ich jetzt lange nicht mehr drüber das nicht mehr gehört. Es gibt so bestimmte Katalogberufe, die als Freiberufler arbeiten dürfen. Und das sind so Ärzte oder Steuerberater und so weiter. Und eigentlich als reiner Entwickler bist du kein Freiberufler. Da müsstest du dich als Gewerbetreibender, glaube ich, anmelden. Mit einem Gewerbesteuerzahlen und so. Und Freiberufler sind von vielen befreit, unter anderem von dieser Gewerbesteuer, aber dafür musst du wirklich einen Beruf haben, der, glaube ich, eher, jetzt weiß ich die genaue Definition ist, aber eher beratend ist. Ja? Und da, wenn du das als Entwickler machen willst, dann sagst du halt, du bist ja IT-Berater. Ja? Oder es gab noch 2-3 andere Optionen, das kann man gut googeln, als was man sich da anmeldet. Also man meldet sich zumindest nicht als einfach Programmierer oder Entwickler an, sondern man ist dann eher Berater, was man ja auch oft dann wirklich ist. Also es kommt ja dann auf die Projekte an, was man da wirklich macht und was einem Spaß macht. Aber eigentlich, genau, wir verwenden auch mal den Begriff Freelancer, weil da halt sehr viel drunter fällt. Also eigentlich alle, die nicht festangestellt sind und so eine klassische Festanstellung haben. Also wie gesagt, da gibt es Freiberufler, da gibt es Leute, die eine eigene GmbH oder UG gegründet haben, einfach mit ein paar anderen Leuten, um unter einem gemeinsamen Firmennamen aufzutreten, wenn man nicht unter seinem Privatnamen sozusagen auftreten will. Oder dann durch eine GmbH diese Haftungsbeschränkungen auch zu haben, die will man teilweise selber einfach haben aus Sicherheitsgründen oder teilweise ist es auch so, dass man an bestimmte Kunden oder Firmen gar nicht erst rankommt, wenn man nicht eine GmbH hat. Stichwort Scheinselbstständigkeit, also da gibt es ja, das ist ja das reinste Chaos mit den Regeln und viele Firmen sagen dann, okay, eine Komponente, wie man diese Scheinselbstständigkeit, das Risiko minimieren kann, ist, dass derjenige, der für uns arbeitet, quasi eine eigene GmbH hat. Ist im Endeffekt kein Schutz, kann man einfach ganz klar so sagen, aber ist ein Kriterium quasi. Ja. Deshalb, wir haben im Netzwerk auch viele, die sich gerade wenn man sich auf ein Thema spezialisiert und mit zwei, drei anderen Leuten sagt, okay, wir wollen dieses Thema zusammen quasi bearbeiten und wollen auch Projekte haben, wo wir mit mehreren Leuten auftreten können, dann macht es absolut Sinn, da eine kleine Firma zu gründen. Und einige nennen sich dann Agentur zum Beispiel, aber Agentur ist ja auch so ein teilweise sehr negativ besetztes Wort und auch ein Wort, also eine Agentur kann, wie gesagt, so zwei, drei Leute sein, die sich zusammentun und kann dann auch die deutschlandweite oder globale Agentur sein mit hunderten oder tausenden von Leuten, mit Vorzimmerdame und riesigen Overhead und sowas. Das, was die Kunden eigentlich immer fürchten, wenn die sagen, nee, wir wollen lieber einen Freiberufler haben und oder lieber einen Freelancer haben und keine Agentur. Und dann muss man denen manchmal richtig erklären, nee, also Agenturen, da gibt es solche und solche. Und guck mal hier, das ist eine Agentur einfach mit mehreren Leuten, die an der gleichen Sache arbeiten und die wäre in vielen Fällen sind die besser geeignet als ein einzelner Freiberufler.
Ja. Also welche Vorteile siehst du da? Du bist ja eigentlich eher zufällig reingerutscht, das war am Anfang keine bewusste Entscheidung, aber du hast dich ja bewusst entschieden, nicht mehr zurück in eine Festanstellung zu gehen, was du davor auch erlebt hast.
Ja, ja.
Welche Vorteile verbindest du damit oder auf welche Vor- und Nachteile dazu kommen?
Also generell würde ich nie den Leuten glauben oder trauen, die sagen, alle sollten als Freelancer arbeiten. Also es ist definitiv nicht für alle was, man muss so ein bisschen der Typ dazu sein. Also man muss Bock darauf haben, regelmäßig für neue Firmen und neue Kunden zu arbeiten, sich auf neue Situationen einzustellen. Stichwort auch lebenslanges Lernen. Also man muss Bock darauf haben, immer was Neues zu lernen und das auch einzusetzen und nicht nur privat, sondern auch, dass man sagt, okay, ich kann nicht. Also viele Entwickler haben den Vorteil, die haben sich irgendwann für eine Technologie entschieden, so wie ich mich damals für Rails oder Ruby entschieden habe, was immer noch relativ populär ist. Also ich könnte jetzt einfach sagen, ich arbeite als Ruby und Rails Entwickler permanent weiter. Das kann man auch mit Java oder .NET oder was weiß ich sagen. Also diese Programmiersprachen, wo man eigentlich relativ sicher weiß, die werden in den nächsten 10 Jahren nicht aussterben, wobei bei Rails weiß man nie. Aber man muss eigentlich bereit sein oder Lust darauf haben, sich immer auf neue Kunden, auf neue Situationen einzustellen und einfach diese Flexibilität zu mögen. Ne? Also man hat sehr viel mehr Freiheiten und muss aber auch sehr so strukturiert teilweise damit umgehen, damit einen diese Freiheiten nicht erschlagen. Ne? Also mit gerade wenn man dann aus dem Homeoffice arbeitet oder aus dem eigenen Büro und dann Deadlines hat und merkt, oh, ich komme überhaupt nicht damit klar, mit diesen Deadlines oder alleine zu arbeiten und habe nicht die Disziplin quasi so daran zu arbeiten, dann ist es vielleicht eher nichts für dich. Ne? Also man kann es, glaube ich, relativ einfach ausprobieren, ob das einem gefällt oder ob es einen stresst.
Das ist so ein Punkt, der immer quasi auch, also wie du sagst, nicht für jeden was, man muss auch ein bisschen halt so für sich erodieren, ist natürlich ein bisschen die Gehaltssache. Also erstmal per se ist es so, dass man erstmal größere oder höhere Stundenlöhne einfach jedes Mal veranschlagen kann, weil du ja auch jedes Mal neu verhandelst und natürlich das auch mal ein Skill ist, den du irgendwann lernst. Weil du hast in deinem Leben irgendwie 5 Berufe gewechselt, natürlich hast du keine Ahnung, wie die Gehaltsverhandlung geht. Aber woher denn auch, also im Vergleich zu deinem Gegenüber, der irgendwie das halt jede Woche 3-mal macht.
Ja,
und du das dann gewöhnt als Freiberufler Freelancer. Aber als Negativpunkt ist natürlich auch so, okay, wenn du halt keine Arbeit findest, dann, also du darfst nicht krank sein, immer wenn du im Urlaub bist, also es gibt keinen bezahlten Urlaub, dass du sagst, hey, ich bin im Urlaub, ich bekomme Geld, weil ich jetzt gerade irgendwie mir Sonne auf die faule Haut scheinen lasse.
Ja.
Wie bewertest du das? Wie viel emotionalen Stress muss man sich da aussetzen und ist das vielleicht ein Punkt, den man sehr stark bewerten sollte
oder absolut denken sollte? Absolut. Also das ist genau der Punkt, wenn es einem sehr stresst, diese Akquise immer zu machen und neue Kunden zu finden und auch regelmäßig über seine Bezahlung zu sprechen. Das machen Festangestellte ja, wie du gerade sagtest, nicht. Ne? Und die meisten Freelancer schlagen sich jetzt auch nicht darum, Gehaltsverhandlungen zu machen. Ne? Man muss es machen und viele machen das auch gut und machen das gerne, aber die meisten finden es auch super, wenn sie, wie bei uns, ein Projektangebot kriegen, wo schon dran steht, okay, Kunde zahlt das und das, der sucht wirklich jemanden, der das und das richtig gut kann, aber dafür zahlt er auch ein gutes Gehalt. Da sind die meisten froh, wenn sie sagen können, okay, das passt, da brauche ich jetzt nicht nachverhandeln, sondern das nehme ich einfach so an. Ne? Also genau, dieses sein Stundensatz, und der geht halt dann auch hoch mit der Zeit, wenn man sich spezialisiert und einige Sachen dann sehr gut kann und dafür auch entsprechend bezahlt werden will, seinen Stundensatz regelmäßig zum Thema zu haben, das ist einfach was man als Freelancer hat, und damit muss man umgehen können und man muss es nicht lieben, aber man muss es zumindest mitmachen, weil sonst ist das ein sehr stressiger Teil des Projektgeschäfts, ne? Wenn man das immer vermeidet, darüber zu reden, und es kommt ja dann während des Projekts auch manchmal auf, dass man seine Stunden aufschreibt und dann manchmal nachgefragt wird, warum hast du denn da so viel dran gearbeitet und so, was ja auch implizit heißt, das kostet jetzt sehr viel, dieses Feature oder deine Arbeit. Da muss man so ein bisschen, ja, standhaft werden und dafür eintreten, so was man berechnet und warum das auch ein fairer Stundensatz ist. Ja.
Das ist schon eine Sache, die man irgendwie bedenken sollte. Jetzt sagst du gerade schon, also eben, wir hatten nur ganz kurz im Vorgespräch, um mit zu erwähnen, dass die Hörer auch wissen, diesen Punkt, dass du das persönlich eigentlich nie in diese missliche Lage gekommen bist, die Arbeit suchen zu müssen, sondern dass es sich immer ein bisschen ergeben hat,
natürlich
sehr angenehm ist. Aber natürlich dann im Gegensatz zu das, ist es eher die Ausnahme als die Regel, gerade am Anfang, wenn du sagst, du hast noch kein großes, gutes Netzwerk.
Ja.
Und das ist ja ein Problem, was ihr quasi mit Ablehnung irgendwie beheben wollt.
Ja, absolut.
Also ein bisschen, okay, vor allem du sprichst dann auch an oder halt auch in Artikel von dir, dass halt dieses Ganze irgendwie auf LinkedIn schreiben dich 1,015 Millionen Recruiter an.
Ja.
Und die schreiben halt irgendwie immer nur, sehr geehrte Damen und Herren, das ist irgendwie alles sehr unpersönlich.
Ja, ja.
Was macht ihr da anders und was ist vor allem das Hauptproblem, was ihr mit Ablehnung lösen wollt?
Mhm. Genau, also eigentlich muss man sagen, als Freelancer im IT-Bereich, also als Entwickler oder was es da sonst noch gibt, hat man eigentlich eine sehr gute Position. Also verglichen mit anderen Freelancern aus anderen Bereichen, wo man teilweise 2-3 Monate richtig krass an einem Projekt arbeitet und dann wieder monatelang Akquise machen muss, ist es eigentlich relativ easy als Entwickler, wenn man es clever anstellt, sich die Kunden zu suchen. Ne? Aber man muss sich halt mit den Recruitern oft rumschlagen, weil die sind halt ein notwendiges Übel sozusagen. Die werden einfach von vielen Firmen benutzt, um die Leute zu finden. Auch wieder Thema Scheinselbstständigkeit, weil viele Firmen sagen, wir wollen keine Direktbeauftragung machen, weil dann einfach sie das Risiko der Scheinselbstständigkeit haben. Also wenn sie direkt jemanden beauftragen, so wie wir das eigentlich über Uplink machen, also wir sagen, wir wollen mit den Kunden, wir wollen nur Kunden haben, die direkt nicht über uns, sondern direkt die Freelancer beauftragen, wo dann wirklich der Vertrag direkt mit dem Freelancer gemacht wird und auch die Rechnungen direkt vom Freelancer an die Firma kommen, dann ist ein gewisses Risiko da, dass diese Firma irgendwann vom Deutschen Rentenbund oder Rentenversicherung geprüft wird und die sagen, nee, der Freelancer da hat scheinselbstständig gearbeitet. Ja, und dann geht ein Riesenprozess los, wo die Firma dann wahrscheinlich irgendwie versuchen kann zu belegen, nee, der hat wirklich selbstständig gearbeitet, da gibt es ganz viele Kriterien, die da mit reinspielen, also hat der bei der Firma vor Ort gearbeitet oder nicht, hatte der eine Weisungsbefugnis, also konnte man dem direkt sagen, arbeite jetzt bitte da und da dran, und ganz viele andere Sachen, und dieses Risiko haben die Firmen halt nicht, wenn sie so einen Recruiter dazwischen schalten. Weil dann ist der Freelancer de facto beim Recruiter, kriegt vom Recruiter den Auftrag, arbeitet für den Recruiter beim Kunden, aber die Scheinselbstständigkeit könnte dann nur zwischen dem Recruiter und dem Freelancer festgestellt werden.
Die Firma ist also abgesichert.
Genau.
Abgesichert.
Genau.
Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz einmal, falls man es nicht kennt, den Begriff Scheinselbstständigkeit nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer irgendwie erklären, was es genau ist und was da das Problem ist. Also ja. was, welche Situationen da quasi passiert, was der Gesetzgeber irgendwie da vermeiden möchte.
Ja, ja. Genau, Scheinselbstständigkeit ist einfach, wenn die deutsche Rentenversicherung, die prüft halt regelmäßig Firmen, ich glaube, die sollen das eigentlich alle 3 Jahre bei jeder Firma machen, kommen da wahrscheinlich nicht hinterher, also wir zum Beispiel wurden noch nie geprüft, und schaut sich dann an, welche Freiberufler oder welche Freelancer für diese Firma gearbeitet haben und versucht dann jetzt, das ist mir auch ein großes Rätsel, versucht dann im Einzelfall herauszufinden, wie diese Zusammenarbeit wirklich abgelaufen ist. Also da kommt es oft auch nicht auf den Vertrag an, da kommt es nicht darauf an, was die irgendwie mündlich oder so abgemacht haben, sondern es kommt wirklich darauf an, wie haben die zusammengearbeitet. Ne? Zum Beispiel hat der Freelancer regelmäßig beim Kunden vor Ort gearbeitet, hatte der da einen eigenen Tisch mit einem Monitor sogar. Dann gab es vor Jahren mal, müsste ich jetzt auch nochmal raussuchen, einen Fall, der, glaube ich, viele große Firmen gerade da sehr scheu gemacht hat, mit externen zu arbeiten, wo, ich weiß es jetzt nicht mehr, es war eine große Firma in Größenordnung von irgendwie Telekom oder Post oder so, die hatten sehr viele Externe eingesetzt und da hatten die Externen, also Freelancer oder Berater, hatten eine E-Mail-Adresse gekriegt mit @telekom.de oder @post.de, also wo nicht ersichtlich war, dass das Externe waren und wurden, glaube ich, auch zur Weihnachtsfeier eingeladen. Und das waren 2 Punkte, wo die Rentenversicherung gesagt hat, nee, die wurden bei euch als Mitarbeiter quasi beschäftigt. Ne? Die waren wirklich Mitarbeiter. Und wenn die Rentenversicherung das sagt, dann gilt die Zusammenarbeit quasi als scheinselbstständig. Und dann kommen gerade auf die Firma Riesensachen zu, denn die sagen quasi, okay, ihr habt jetzt zum Beispiel 2 Jahre mit dem Freelancer da zusammengearbeitet. Also gerade die Länge der Zusammenarbeit zählt da auch. Aber der war gar nicht Freelancer, der war bei euch angestellt. Aber was ihr während der 2 Jahre nicht gemacht habt, ist Sozialabgaben zu zahlen. Das heißt, die zahlt er jetzt nach. Und das kann halt super viel sein. Also das ist das große Risiko eigentlich, dass die Firmen dazu verdonnert werden, die Sozialabgaben nachzuzahlen, die sie sich ja sparen, wenn sie einen Freelancer beschäftigen. Also Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und so weiter.
Der Freelancer per se selber zahlen muss, oder ist das eine freiwillige Abgabe?
Na, der Freelancer sollte erst, also so fürs Alter vorsorgen, sollte er selber und er kann dann freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen. Aber eigentlich muss er diese Sozialabgaben als Selbstständiger nicht zahlen. Mhm. Ja. Deshalb ist ja auch oft sein Tagessatz so hoch, in Anführungszeichen, weil diese Sachen da mit drin sind. Was viele Kunden dann erstmal verwundert und die vergleichen dann wirklich den Freelancer-Satz mit einem festangestellten Gehalt, womit man Äpfel und Birnen vergleicht, weil beim Festangestellten kommt noch so viel dazu und so viel spart man sich und gerade die Art der Zusammenarbeit, also im Festangestellten hat man ja dann für eine längere Zeit quasi angestellt und die Freelancer sind halt sehr flexibel und gerade für diese Flexibilität bezahlt man da dann häufig ein bisschen mehr.
Wenn ich jetzt als Freelancer starte, also vermutlich sollte ich mir erstmal irgendwie ein bisschen Rechtsbeistand oder einen Steuerberater so an die Seite holen, dann eben vielleicht auch bei euch, was ihr im Netzwerk anbietet. Aber was muss ich grob über den Daumen gepeilt sagen, wie viel muss ich mehr verlangen, damit ich auf mein Geld komme? Ist es 50%? Ich sage quasi, okay, von 80 Euro pro Stunde bekomme ich 40 oder ist es noch weniger, ist es mehr? Nur so ganz grob über den Daumen.
Klar, ja,
das ist
kein
Steuerberater und kein, aber was war so deine Erfahrung? Was hast du oben draufgeschlagen und
also ich persönlich, als ich es angefangen habe, habe ich einfach geschaut, was berechnen die anderen. Ich glaube, ich habe mit einem Tagessatz von damals 300 Euro angefangen und bin dann relativ schnell hochgegangen. Ich glaube, dann waren es 500, 550 Euro, was immer noch relativ niedrig ist. Also hier in Berlin ist so für wirklich Senior-Entwickler, die schon länger Freelancer sind, zwischen 600 und 800 Euro, sagen wir mal so, ist der normale Satz. Mit Ausschlägen nach oben, wenn du SAP-Entwicklung machst, wenn du Beratung machst, also relativ kurze Projekte hast, dann kannst du 900 oder 1000 Euro am Tag nehmen teilweise und Ausschläge nach unten, wenn es darum geht, eine simple WordPress-Seite zu bauen oder ein Design zu machen oder so, dann sind die Tagessätze teilweise niedriger beziehungsweise die Kunden sind nicht gewillt, mehr zu zahlen. Aber eigentlich, wie gesagt, ich persönlich habe dann einfach so das berechnet, wo ich gesehen habe, das machen die anderen auch. Und bin damit so zurande gekommen. Es gibt die Regel, oder das habe ich jetzt von ein paar Leuten mal gehört, dass man sich so das Jahresgehalt des Festangestellten nimmt, zum Beispiel 60.000, und man macht die 1%-Regel. Das heißt, man sagt, wenn der Festangestellte in einem Bereich 60.000 kriegt, dann ist mein Tagessatz 600 Euro. Ja. weiß nicht, worauf die basiert, aber es kommt ungefähr hin. Ne? Weil in diesem,
das muss ich ganz kurz rechnen.
Ja.
Ich mache ganz kurz meinen Rechner auf. Also ich habe 60.000, sonst Tagessatz 600 Euro. Gut, du bist nicht lange 65 Tage angestellt pro Jahr.
Ja.
Aber sagen wir mal, keine Ahnung, du bist im Monat 20 Tage angestellt.
Mhm.
Mal 12, dann bist du bei 144.000. Also dem mehr, bisschen mehr als das Doppelte.
Meinst du jetzt das komplette Jahresgehalt?
Ja, das Jahresgehalt. Also so ein bisschen das Doppelte.
Ja, so. Muss ja... ja, ja, genau. Ja, also damit kann man
kaum 20 Stunden im Monat, ich hab keine Erfahrung, kaum ja. 20 Stunden im
20 Monat, Tage,
Tage ja. überhaupt hin.
Absolut. Das also viele schaffen das, dass die zu 90-95% ausgelastet sind. Mhm. Und dass die dann, sind ja auch meistens dann längerfristige Projekte und viele wollen wirklich in Vollzeit arbeiten, also 4-5 Tage die Woche und dann kommt man auf 20-22 Tage, so mhm. Arbeitstage im Monat, ne? Über Monate dann. Wie gesagt, dann muss man aufpassen, in Anführungszeichen.
Dass es nicht zu lange bei einer Firma ist und ein bisschen
genau.
wechselt und so.
Genau. Mhm. Ja, aber das machen eigentlich viele, dass die dann wirklich, wenn sie irgendwann aufhören, vielleicht einen Monat Pause machen oder einen Monat sich Zeit nehmen für Akquise oder um sich neue Projekte anzuschauen, aber dann fangen sie im nächsten Projekt an und da ist es auch wieder mehrere Monate in Vollzeit. Ne? Genau, also damit sollte man eigentlich, das sollte man anpeilen, dass man so das ungefähr das Doppelte quasi einnimmt.
Ja.
Ja.
Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf eben Uplink, deine Firma, dein Baby, dein Firmenbaby, sag ich so. Um eben halt diese ganze, okay, ich werde irgendwie auf LinkedIn von irgendwie Blut angeschrieben, ich habe diesen ganzen Zwischenprozess, das irgendwie zu vereinfachen. Hast du mich dazu entschieden, Uplink zu gründen?
Genau.
Du meintest schon am Anfang, ihr macht mehr über, also du siehst es mehr als Netzwerk, als direkt irgendwie als Agentur oder Recruiting. Du hast schon ein paar Sachen erklärt von, okay, es ist irgendwie ein bisschen der Unterschied, dass es ganz oft so ist, wirklich projektbasierend und fertige Stunden, also fertige Bezahlung quasi auch angegeben ist und so.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt quasi als, ich komme als Freelancer zu euch, was erwartet mich? Was,
ja.
Mit was unterstützt ihr mich? Und was, welchen Mehrwert bietet ihr?
Ja, also wir wollen eigentlich mittelfristig oder längerfristig so der Anlaufpunkt gerade für Festangestellte sein, die ins Freelancertum wechseln oder auch, also gerade hier in Berlin kommen viele aus dem Ausland hierhin und wollen hier als Freelancer arbeiten und sind erstmal von den bürokratischen Hürden und von unserem Steuersystem völlig erschlagen. Und es gibt halt eigentlich für jeden so bestimmte Bereiche, Thema Steuern, Thema Freiberufler oder gründe ich eine eigene kleine Firma, Thema Altersvorsorge, Thema, wenn ich mal einen Rechtsanwalt brauche oder für die Firmengründung irgendwie rechtliche Unterstützung. Also das sind so Themenbereiche, die eigentlich, ja, oder dann die Frage zum Beispiel, wie viel soll ich eigentlich berechnen? Was soll mein Stundensatz sein? Wie positioniere ich mich? Sage ich, ich mache das so und so oder ich will nur Beratung machen oder so. Das sind eigentlich, also jeder hat genau diese Fragen eigentlich im Kopf, wenn er überlegt, Freelancer zu werden. Und wir wollen eigentlich in jedem Bereich den Leuten helfen. Also nicht den Leuten was verkaufen, sondern oft reicht es einfach nur so, zum Beispiel, wir haben jetzt eine sehr aktive Online-Community auf Slack, wo ich glaube 600, 700 unserer Mitglieder aktiv sind, wo regelmäßig genau diese Fragen gestellt werden. Oder die Zusammenarbeit mit diesen Recruitern ist, wie gesagt, so ein notwendiges Übel. Und da fragen dann halt viele, hey, ich habe ein Angebot von Hays oder von Computer Futures. Wie sind die drauf? Kennt ihr die schon? Die haben im Vertrag das und das stehen. Kann man das wegverhandeln? Oder wie ist deren Zahlungsmoral oder was auch immer? Also genau diese Fragen, die eigentlich immer wieder aufkommen, da wollen wir den Leuten halt einfach die Plattform geben, das zu bereden. Ja. Und genau, für alle anderen Bereiche haben wir einfach den Plan, dass wir sagen können, hey, guck mal, wenn du Freelancer werden willst, weil ich habe es oft selbst miterlebt, ich habe bei einer Agentur gearbeitet, in einem Team, da war ich der einzige Freelancer, wo dann die Angestellten auch jetzt nicht so ganz deutlich, aber manchmal so beim Mittag haben die gefragt, ja, wie läuft das denn überhaupt? Und nee, da hätte ich keine Lust drauf, mir jeden Monat einen neuen Kunden zu suchen. Also da hat man so gemerkt, so was für... Ja, nicht Ängste, aber was für Fragen und auch teilweise für Vorurteile die haben. Ne? Und wenn man denen dann mal sagt, nee, das ist eigentlich ganz locker, also da übers private Netzwerk findet man da regelmäßig was und so, also dann merkt man schon, dass sie das auch ganz attraktiv fänden, aber sich mit diesen großen Fragen irgendwie, oh, da muss ich meine Steuern selber machen, das ist ja als Angestellter sehr viel einfacher, oder da muss ich mich um Thema Tagessatz kümmern und sowas. Nee, das mache ich nicht. Ne? Also die haben so... diese Sachen so im Kopf, dass man sich darum kümmern muss. Und wenn man denen sagen könnte, hey, guck mal, klar, man muss das und das und das machen, aber wir haben für alles ein Angebot. Wir haben Leute, die dir helfen. Ne? Und gerade Freelancer mögen es oft, den anderen Leuten so zu helfen. Ne? Gerade wenn sie eine Frage kriegen und man hat sich selber schon in so ein Thema reingefuchst, dann sagt man, nee, nimm doch mal das Tool, um deine Rechnung zu schreiben und guck mal hier, mach das mit dem Steuerberater und so. Da kann man eigentlich relativ leicht und relativ schnell den Leuten sehr gut helfen. Einfach indem man denen, wie wir es machen, diese Plattform bietet, um sich gegenseitig zu helfen. Genau, also das ist eigentlich so das Ziel, dass wir eine Community für IT-Freelancer sind, wo die Leute sich gegenseitig helfen und wo wir den Leuten sagen können, zum Beispiel haben wir jetzt eine Kooperation mit einem Steuerberater, wo wir denen sagen können, guck mal hier, da haben wir jemanden an der Hand, der kostet so und so viel, der macht das so und so und können denen einfach so diese Hürden, die selber im Kopf haben, so ein bisschen kleiner machen, diese Hürden. Ja. Und finanzieren tut sich das Ganze durch eine Projektvermittlung. Wie gesagt, die Recruiter sind oft so ein notwendiges Übel. Freelancer gibt solche und solche. Einige sagen, nee, ich arbeite gerne mit den Recruitern, weil ich muss dann nicht direkt die Verhandlungen mit dem Kunden machen, sondern ich mache das mit dem Recruiter, habe einen Vertrag mit denen und bin beim Kunden im Einsatz und fertig. Und das, was die Recruiter richtig gut machen können oder da, wo sie wirklich Mehrwert stiften können während des Projekts, ist, dass die Rechnung des Freelancers schnell und zuverlässig bezahlen. Ne? Denn viele Kunden haben, gerade große Kunden, haben teilweise ein Zahlungsziel von 45 Tagen, ne? Was ja völlig absurd ist. Also man arbeitet einen Monat für die und stellt seine Rechnung und hat seine Arbeit schon abgeliefert und soll dann anderthalb Monate warten, bis diese Rechnung bezahlt ist. Ne? Einfach weil die irgendwie intern Prozesse haben, wo es halt nicht schneller geht. Ne? Und da kann man halt dem Recruiter sagen, nee, ich hätte gern mein Geld innerhalb von 7 Tagen oder 14 Tagen. Und ob du dann auf dein Geld länger warten musst oder dafür kämpfen musst, dass irgendwelche Rechnungen oder Timesheets anerkannt werden, das ist halt dein Business dann. Ne? Also da können die, das ist so der eine Bereich, wo ich wirklich verstehe, dass Recruiter teilweise da sehr viel Mehrwert stiften können. Aber wie gesagt, es gibt solche und solche. Einige arbeiten gerne mit Recruitern, aber viele tun es auch wirklich ungern. Ne? Viele sagen einfach, die sind ein notwendiges Übel. Man muss durch die gehen, um an die großen, an die guten Kunden ranzukommen. Aber am liebsten arbeiten wir direkt für die Kunden. Man hat den direkten Kontakt, man kann mit denen verhandeln, hört direkt von denen, was deren Wünsche sind und was die brauchen. Und man kann mit denen besprechen, ob man vor Ort arbeitet oder aus dem Homeoffice, ob man in Vollzeit arbeitet oder auch mal Urlaub machen kann oder ob man aus dem Urlaub arbeiten kann oder was auch immer. Und man kann denen dann auch direkt die Rechnung schicken und es ist niemand mehr
natürlich. Man auch natürlich.
Ja, ja. Und ein großer Vorteil, man weiß auch, was man verdient. Das ist nämlich teilweise bei Recruitern nicht so, denn die standardmäßigen Recruiter, die werden ja vom Kunden bezahlt. Das heißt, die verhandeln mit dem Kunden einen hohen Tagessatz und die bezahlen selber den Freelancer. Das heißt, implizit ist deren Motivation immer, den Freelancern möglichst wenig zu bezahlen. Ne? Klar, einige sagen, nee, wir machen das fair und dann gibt es diese sogenannte Open Book Policy, wo bei einem bestimmten Projekt quasi, wo die dazu sagen, okay, unsere Marge ist 10% oder 15% oder was auch immer, aber das ist die krasse Ausnahme. Also meistens ist es wirklich so, dass du als Freelancer, wenn du über einen Recruiter bei einem Kunden bist, nicht weißt, was für dich abgerechnet wird. Ne? Manchmal erfährt man das so unter der Hand dann vom Kunden, was der Recruiter wirklich berechnet, aber ich würde mal sagen, der Normalfall ist so, dass man es nicht weiß. Viele Freelancer sagen, ist mir im Endeffekt auch egal, ich kriege meinen Stundensatz vom Recruiter, den habe ich verhandelt, der ist okay für mich, was der Kunde bezahlt, muss der halt mit dem Recruiter verhandeln. Ne? Aber viele sagen auch, nee, das ist unfair. Also wenn die teilweise mitkriegen, dass der Recruiter da 40% auf deren Tagessatz nochmal draufschlägt und dass der Kunde am Stöhnen ist, wenn es mal wieder darum geht, irgendwie ein neues Feature oder was auch immer zu überreden, dann sagen die, das ist unfair. Der Recruiter rechnet eine Menge ab und verdient eine Menge mit an meiner Arbeit. Und der liefert eigentlich keine Leistung. Ne? Klar, er liefert die Leistung vor dem Projekt, so sehen wir das auch. Also wir berechnen auch eine Gebühr für das gute Matching, was wir machen wollen. Wir wollen beiden Seiten eine Menge Zeit und Energie sparen, um so zueinander zu finden. Aber dann während des Projekts liefern wir eigentlich längerfristig keine richtige Leistung mehr. Ne? Und der Recruiter auch nicht, aber der kassiert teilweise jahrelang noch mit ab. Ne? Und genau, deshalb haben wir gesagt, wir wollen uns eigentlich mit unserem Modell komplett so sehr wie möglich davon unterscheiden. Das heißt, wir berechnen nicht dem Kunden eine Gebühr, sondern dem Freelancer. Ist erstmal ein bisschen Überredungsarbeit natürlich, wenn man das den Freelancern erzählt, weil die natürlich sagen, du, ich habe mehr Anfragen, als ich bearbeiten kann, ich brauche da keine Gebühr zu bezahlen. Aber wir sagen dann, okay, dadurch finanzieren wir das, dass wir quasi mit guten Kunden und die Kunden auch qualifizieren können und wirklich mit denen sprechen können, die Zeit haben, uns mit denen zu beschäftigen und wirklich die guten Projekte und passenden Projekte an Land zu ziehen. Und diese ganze Arbeit, die die Freelancer eigentlich am Anfang haben, mit den Kunden zu klären, kann ich remote arbeiten, wann geht's los, kann ich, also diese ganzen Fragen, die die haben, die übernehmen wir halt. Das heißt, unser Anspruch ist es wirklich, den Freelancern ein Projektangebot zu machen, wo die direkt sagen können, ja, ist interessant oder ist nicht interessant. Und wo wir auch wissen, okay, der Freelancer will nur vor Ort arbeiten oder der will in Berlin, kann der vor Ort arbeiten, in München könnte er auch 2 Tage die Woche vor Ort arbeiten, aber dann kommen die und die Reisekosten dazu. Also wo wir das alles von jemandem wissen und eben trotzdem ein richtig passendes Projektangebot machen können. Und genau, dann sagen wir den Kunden halt schon, hey, wir berechnen dem Freelancer eine Provision. Das sind 10%, aber nur in den ersten 6 Monaten der Zusammenarbeit. Das heißt, wenn diese 6 Monate um sind und der Freelancer weiter für den Kunden arbeitet, den er über uns gefunden hat, dann wollen wir da nicht mehr quasi mitverdienen. Und dann sagen wir dem Kunden das und der Kunde sagt meistens, ist total okay. Also natürlich schlagen die Freelancer das auf ihren Stundensatz mit drauf. Ja, also ist natürlich so, dass sie sagen, klar, wir bezahlen das, aber da im Endeffekt kommt es beim Kunden an, weil die Freelancer das draufzahlen. Aber für die Kunden ist es meistens okay, weil die auf anderem Wege mehr bezahlen würden. Und dem Freelancer sagen wir, hey, erhöhe einfach deinen Stundensatz um 10% und wenn wir dir trotzdem passende Projekte liefern können, dann sind alle happy sozusagen. Ne? Und ihr braucht auch nicht irgendwie das dem Kunden gegenüber verstecken, sondern der Kunde weiß, dass ihr diese 10% zahlt. Ne? Das heißt, ihr könnt sogar damit argumentieren. Ihr könnt sogar sagen, okay, in den ersten 6 Monaten ist das und das mein Stundensatz, weil wir ja diese 10% an Ablink zahlen. Ne? Und solange das allen offen und transparent kommuniziert wird, ist es auch meistens kein Problem. Ne? Denn jeder kann zu jeder Zeit sagen, nee, möchte ich nicht, ist mir zu teuer oder lohnt sich für mich nicht und dann machen wir es halt nicht so. Ne? Und dadurch ist unsere Motivation natürlich auch eine ganz andere. Also nicht dem Freelancer so wenig wie möglich zu berechnen, sondern eigentlich ist unsere Motivation, dass der Freelancer so viel wie möglich verdient. Ne? Natürlich bis zu einem gewissen Grad, weil ich habe es schon selber erlebt, dass ein Freelancer dann einen sehr hohen Stundensatz anlegt und ansetzt. Und der Kunde sagt ja, weil er manchmal dazu gezwungen ist, weil er jetzt unbedingt jemanden braucht und das ist der einzige verfügbare Kandidat, aber längerfristig ist er eigentlich nicht happy damit und gibt dem Freelancer dann auch so wenig Arbeit wie möglich zu tun, ne? Einfach weil er zu teuer ist. Das heißt, da muss man schon darauf achten, dass man da wirklich was findet, was für beide funktioniert. Aber eigentlich ist unsere Motivation natürlich, dass der Freelancer einen guten Stundensatz verdient, weil darauf auch unsere Provision angerechnet wird.
Ein Claim, den ihr auf der Homepage habt, ist, den du Senior-Entwickler habt. Mhm. Wie verifiziert ihr das und wie kommt man zu Ablink? Wie komme ich in diese Community? Wie kann ich dann auch mit dieser Community in Kontakt treten?
Ja, also man kommt relativ einfach hin. Wir haben halt gesagt, es soll nicht so offen sein, dass jeder sich einfach anmelden kann, ohne einen Check quasi. Also wir schauen uns schon jede Bewerbung sozusagen an. Man kann sich einfach über die Webseite bewerben, ablink.tech. Da kann man so ein kleines Formular ausfüllen und einfach sagen, hey, das bin ich, das sind meine Online-Profile, das ist eine kurze Zusammenfassung, was man gerne macht und mit was für Kunden, also was für Kunden man sucht. Und da schauen wir uns wirklich jedes Profil an und schalten das händisch frei. Und dann ist man halt in der Community, kriegt eine Einladung in unseren Slack-Workspace und dann machen wir eigentlich die komplette Kommunikation über Slack. Genau, und die Events sind eigentlich wirklich sollen so Community-Meetups sein. Also wir verbreiten die nicht jetzt auf meetup.com oder anderen Plattformen. Die sollen nicht komplett offen für alle sein. Aber wir sagen allen Mitgliedern, bringt gerne Leute mit, die interessiert sind. Also wir checken dann nicht bei jedem den Ablink-Ausweis, dass der auch dann bei uns mit rein darf. Sondern das soll schon offen sein für alle Interessierten, aber es sollen nicht einfach Meetups für alle möglichen Leute sein, sondern so Community-Meetups. Ne? Sinn und Zweck war einfach am Anfang, dass wir gesehen haben, okay, da gibt es eine Menge Leute, die sich auf Slack sehr intensiv austauschen, sitzen hier in Berlin, warum lädt man die nicht mal alle zusammen ein, dass man irgendwie, jetzt machen wir es alle 2 Monate, und haben uns so ein bisschen das Thema Craft Beer auf die Fahne geschrieben, gehen also, wenn es in Berlin seit einigen Jahren sehr viele Craft Beer Bars gibt und gehen immer in eine unterschiedliche Bar und laden einfach alle dazu ein. Es gibt keine Agenda, es gibt keine Talks oder irgendetwas, sondern die können einfach alle kommen und quasi die Diskussion, die sie im Slack jeden Tag haben, auch mal mit einem Bier in der Hand persönlich weiterführen und wir übernehmen die Rechnung beziehungsweise finden dann immer einen Sponsor für die Events. Genau, und es ist einfach eine Möglichkeit, dass sich die Leute, also wieder so das Thema Community. Ich glaube, viele Firmen schreiben sich Community so auf die Fahne. Also jeder Laden, an dem man vorbeigeht, steht irgendwie, tritt unserer Community bei. Und aber das ist ja oft einfach nur so die Käuferschaft. Ne? Dann ist man ein Benutzer. Aber ich sehe Community so, dass man die Leute untereinander verknüpft. Ne? Nur dann ist es wirklich eine Gemeinschaft, wenn wir uns anstrengen, dass die Leute untereinander miteinander reden. Ne? Also wenn das nur so eine unidirektionale Kommunikation oder wir reden mit den Leuten und die reden mit uns und wir bieten ihnen Projekte an und so weiter, aber die haben untereinander nichts miteinander zu tun, das ist keine Community irgendwie. Ne? Also für mich ist es auch das Interessante, das sicherzustellen oder das anzustoßen. Genau, ne? Also dass man irgendwie Wege findet, wie man die Leute untereinander verknüpft und dann einfach schaut, was dabei rauskommt. Ne? Und das ist auch bei dieser Expert-Session, die wir heute Abend machen oder zum Beispiel jetzt diese Masterminds, wo wir gemerkt haben, viele Freelancer haben einfach die gleichen Themen. Also viele waren ja eben dabei, wie setzt man seinen Stundensatz fest. Also einige Freelancer, die seit Jahren für Kunden arbeiten, merken irgendwann, was ich mache, ist eigentlich, ich tausche meine Zeit gegen Geld ein. Und klar, die kriegen im Durchschnitt sehr viel Geld für ihre Zeit, aber die merken trotzdem, eigentlich will ich das nicht mehr, eigentlich will ich das ein bisschen entkoppeln und will eher so einen eigenen Service oder ein eigenes Produkt entwickeln, was ich dann verkaufen kann oder anbieten kann, wo ich nicht mehr, also wo dann ich eine Bezahlung bekomme, die aber nicht an meine Zeit gekoppelt ist, sodass das möglichst dann nach oben skaliert und man nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten muss, um ein gewisses Gehalt zu machen. Also das ist eigentlich sehr typisch für Entwickler, die ja immer sehr viele Nebenprojekte haben und irgendwas anfangen wollen, dass die sagen wollen, ich will eigentlich weg davon, meine Zeit richtig zu verkaufen und ein Produkt oder ein Service entwickeln. Und das bietet sich sehr an für so eine Mastermind-Gruppe. Eine Mastermind-Gruppe ist einfach eine Gruppe von Leuten, die das gleiche Ziel haben, die irgendwas erreichen wollen und die eigentlich sich zusammenschließen wollen und zusammen voneinander lernen wollen auf dem Weg zu diesem Ziel. Die sich also regelmäßig einfach treffen, darüber reden, was gerade die aktuellen Herausforderungen sind, sich so gegenseitig dann helfen und sagen, hey, bis zum nächsten Mal mache ich das und das. Und dann so ein bisschen diese Accountability, ich weiß nicht, was ist das deutsche Wort? Also
ich brauche jetzt das erste Englisch, als erstes
Englisch. Ja, dass man einfach weiß, okay, in einem Monat, genau, so ein bisschen Rechenschaft schuldig sind, dass man einfach weiß, ich treffe in 1-2 Monaten diese anderen Leute wieder und die werden dann einfach fragen, hey, guck mal, du, oder wir hatten das aufgeschrieben, da hast du ja letztes Mal gesagt, du willst das und das machen, wie ist das gelaufen? Ne? Also einfach, dass man so diese Motivation hat, weiter daran zu arbeiten und das nicht so versacken lässt. Genau, das sind diese Mastermind-Gruppen, wo wir auch einfach gemerkt haben, also das ist alles kein großer Masterplan von uns, dass wir uns irgendwann hingesetzt haben und gesagt haben, okay, in einem Jahr machen wir das und dann machen wir das, sondern wir merken einfach, was die Leute in der Community umtreibt und was die diskutieren und dann kommen wir mit Ideen und sagen, hey, sollen wir nicht mal das machen? Und da haben wir jetzt gestern das erste Mastermind gemacht, genau zu diesem Thema, wie quasi man einen eigenen Service oder ein eigenes Produkt entwickeln kann, was da die Herausforderungen sind, wie man Kunden findet, wie man Marketing macht und so weiter. Und morgen machen wir das nächste zum Thema Freelancing wirklich, also wie kann ich mich besser positionieren, wie finde ich die Kunden, die ich haben will, welche Kunden suche ich überhaupt, wie spricht man die an, wie arbeite ich mit denen zusammen und so weiter. Also die Leute, die nicht weg wollen vom Freelancen sozusagen, sondern das vielleicht noch einigermaßen neu sind in dem Bereich und da sich einfach von anderen erfahrenen Freelancern so ein bisschen Input holen wollen. Genau, und jetzt war noch die Frage, wie kommt man bei uns rein? Man bewirbt sich einfach und unsere einzigen Anforderungen sind eigentlich, dass man schon in Deutschland wohnt. Also wir wollen nicht wir wollen eigentlich nur Leute dabei haben, die hier vor Ort sind. Also wir wollen nicht zu einem Outsourcing-Netzwerk werden sozusagen und dass man Vollzeit-Freelancer sein sollte. Ja? Wobei das auch wieder ein Thema ist, wenn jetzt sich ein Entwickler bewirbt, der sagt, hey, ich bin jetzt gerade dabei, ich will Freelancer werden, ich habe den Prozess schon angestoßen und ich will jetzt quasi da lernen, dann nehmen wir den natürlich auch gerne mit auf. Nur es sollte jetzt nicht für Leute sein, die überhaupt nicht Freelancer sind und werden wollen und einfach mal so sich austauschen wollen, sondern es soll schon eine Freelancer-Community sein von Vollzeit-Freelancern. Jetzt auch nicht viele Festangestellte, oder was heißt viele, also einige habe ich ja schon mitgekriegt, die sagen halt so, ah, ich suche auch Freelance-Projekte, ich mache die dann so abends und am Wochenende. Und das klappt in den meisten Fällen nicht, weil das für die Kunden eigentlich keine gute, keine gute Erfahrung ist, weil die wollen jemanden, der voll einsteigt, der weiß, was er macht und der da richtig loslegt. Und wenn da einer sagt, ja, ich kann das heute Abend eine halbe Stunde machen, oh, morgen Abend nicht, weil da will ich auf Netflix was gucken. Also ja, das macht eigentlich in den meisten Fällen keinen Sinn. Ja. Genau, deshalb haben wir da noch quasi die Anforderung sozusagen, dass die Leute schon Vollzeit-Freelancer sein sollen oder gerade auf dem definitiven Weg dahin. Ja. Und genau, aber solche Leute nehmen wir dann eigentlich alle mit auf und die können dann alle Teil der Community werden und dann an allem teilnehmen, was wir quasi so machen.
Bisschen den Kreis zurück zu quasi Ablink als du als Gründer, quasi, dass ich immer so entschieden, okay, ich vermute auch mit dem Gedanken, hey, ich habe keinen Bock mehr, meine Zeit zu verkaufen und ich möchte auch ein Produkt haben, also so wie du jetzt vorhin da begeistert darüber gesprochen hast, habe ich das Gefühl, das ist schon ein bisschen auch ein Thema für dich.
Absolut, ja klar.
Und jetzt ist es aber, das ist ein Hauptproblem, was gerade halt Entwickler, also technische Menschen im Vergleich zu Non-Technical Founder haben, dass man immer man verliebt sich extrem irgendwie in die Technik und man ist extrem so, okay, man baut irgendwie alles perfekt und du willst auf jeden Fall erst irgendwie die so und so viele Millionen Zeilen Code perfekt durch Unit-Tests haben, bevor du öffentlich gehst, dass es am Ende leider nicht den Erfolg ausmacht, ob dein Code gut ist oder nicht.
Das stimmt.
Man muss am Ende sagen, als Gründer kann man behaupten, lass es 10-20% sein, was da irgendwie guter Code ausmacht, dass es irgendwie Marketing und Leute finden und viel mehr außenrum. Was ist da deine Einschätzung dazu? Also, hast du das selber geschafft, das dir irgendwie vorzubeugen, dass du sagst, okay, du schreibst irgendwie alles in Google Analytics perfekt durchgetestet, was in dem Framework ja auch sehr eine Marathon heißt, Marathon ist eine sehr gute Angewohnheit,
dass
man so viel Zeit kostet.
Also ich denke, wenn man so ein eigenes Projekt anfängt, den Code gut zu schreiben, ist, also es gibt ja dieses, was man oft liest, choose boring technology. Das heißt, wenn du irgendwas baust, nimm jetzt nicht das neueste JavaScript-Framework, das gerade sexy und angesagt ist, weil du damit arbeiten willst, also weil es noch nicht die nötige Stabilität hat, sondern mach das Ganze in Ruby oder mach es in Python oder mach es mit WordPress meinetwegen. Weil das nicht, wie du sagtest, die Technik ist in den meisten Fällen nicht das Wichtigste. Wenn du jetzt nicht ein Startup machst, wo du sagst, ich entwickle eine eigene Datenbank und verkaufe die oder was total Technisches, sondern wenn das Business eigentlich nicht die Technik ist, ne, dann soll man wirklich was wählen, wo die Technik dich auch nicht umtreibt, sondern wo man sich mit dem technischen Part auskennt, aber wo das nicht die große Herausforderung ist. Denn es gibt einfach tausend andere Herausforderungen. Ne. Die große Herausforderung, wo viele Entwickler dran scheitern, ist einfach, wie finde ich Kunden? Wie finde ich Leute, die das, was ich baue, wirklich benutzen wollen? Und vor allem, die dafür bereit sind zu zahlen. Ne. Und das ist jeder Entwickler, der irgendwie so Nebenprojekte macht und mich selbst eingeschlossen. Ich habe auch viele Projekte gemacht, die technisch interessant waren, wo man erstmal denkt, oh, das ist super, da kann ich das und das benutzen, das kann ich auch selber machen. Also das ist jetzt kein Thema, wo ich dann ein großes Team haben muss, sondern das kann ich selber angehen. Und das entwickle ich jetzt erstmal und irgendwann steht man dann vor dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das entwickelt und das hat jetzt die nötigen Features erstmal, dass man es jemandem zeigen könnte. Oh, jetzt kommt die große Aufgabe, wie finde ich denn da Kunden? Und dann beschäftigt man sich so ein bisschen mit Marketing und sowas und dann schlägt was ein, dieses Shiny New Thing Syndrome, habe ich auch letztens wieder gelesen, wie die Elster, die immer so dann den neuen, das neue blinkende Teil sieht, irgendwie, ah, da ist ein, dann hat man die Idee für ein anderes Projekt und das erscheint dann sehr viel einfacher, als mit diesem Projekt jetzt den Marketing-Part anzugehen, ne? Ist mir selber auch mehrmals passiert und dann hat man irgendwelche halbfertigen Projekte rumliegen, die niemand benutzt, wo man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, wer könnte denn dafür zahlen und vielleicht erstmal dieses berühmte Customer Development gemacht hat und sich wirklich mit einem Papierprototyp oder mit einer WordPress-Seite, die man innerhalb von einem Tag aufsetzen kann, mit potenziellen Kunden hinsetzen und dem sagen, guck mal, würdest du dafür zahlen, was für Features, wie löst du das Problem jetzt zur Zeit, um einfach zu gucken, ist das wirklich was längerfristig Sinn macht. Genau, also das ist ein großes Problem und für mich selber, ich habe einfach gemerkt, da ich bei Ablink den ganzen technischen Part mache, wir haben also ein Admin-Backend, das wir selber, unser Team benutzt, um diese ganzen Sachen zu verwalten, das ist eigentlich ein glorifiziertes CMS, also da sind alle Kunden drin, alle Freelancer und da tracken wir, wen haben wir wo vorgestellt, welche Nachrichten wurden verschickt und machen sehr viel mit der Slack-API, wo dann automatisch Sachen hin und her geschickt werden. Dann haben wir ein Backend für die Freelancer, wo die sich dann, wenn sie angenommen werden, einloggen können, wo sie so ihre Daten angeben können, CV hochladen und ja, verschiedene andere Sachen, aber auch alles nichts technisch Kompliziertes. Und jetzt mittlerweile haben wir auch ein Backend für die Kunden, wo die in Zukunft, zurzeit stellen wir die Freelancer einfach noch per E-Mail vor, aber in Zukunft werden wir diesen ganzen Bewerbungsprozess so ein bisschen auf unsere Plattform mit drauf holen, dass der Kunde quasi sagen kann, jo, das Profil finde ich interessant, das finde ich nicht interessant, dann mache ich einen Terminvorschlag und so weiter. Also es gibt so verschiedene Teile und ich habe für mich einfach gemerkt, diese Energie und die Zeit, die man investiert, um den Code gut zu schreiben, ist, um sicherzustellen, dass man selber langfristig Lust hat, weiter daran zu arbeiten. Also es ist schon wichtig, weil man, wenn man nur sagt, ah, ich mache das jetzt schnell und brauche gar keine Tests schreiben und Codequalität, ich bin ja der Einzige, der drauf guckt, das ist mir jetzt auch nicht so wichtig und die Commit-Messages sind alle nur Changes und Stuff und was weiß ich, dann hat man irgendwann selber nicht mehr die Motivation, dran weiterzuarbeiten. Also es ist eigentlich für mich persönlich jetzt nur, dass ich mir so viel Mühe gebe. Klar, man kann ein paar Sachen vereinfachen, indem man einfach nur selber daran arbeitet. Man braucht jetzt nicht große Branching-Strategien zu machen und Merges und sowas, weil es keine anderen Leute gibt, die gleichzeitig am System arbeiten. Aber es ist einfach, ich denke mir immer, okay, will ich das in einem Jahr sehen und verstehe ich das dann noch, was ich jetzt hier mache? Ne? Und das ist für mich so die Hürde. Ich glaube, so muss man es schon selber auch bei eigenen Projekten machen, dass man nicht irgendwann die Lust verliert, weil man einfach nur ein WordPress aufgesetzt hat, 5 Plugins reingemacht hat, irgendwelche Hacks gemacht hat, die man selber nicht mehr versteht, dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr daran zu arbeiten.
Also zum Ende bleibt zu sagen, also erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne, gerne.
Also die Hörer, die sagen, hey, ich will irgendwie Freelancer werden, kann bei euch ja doch einen Blog.
Genau.
Dafür ein bisschen aufschauen, sonst vielleicht auch sagen, okay, einfach mal bei euch da irgendwie sich mal bewerben, mal schauen, ob das was wird irgendwie.
Absolut.
Und vielleicht auch mal auf so, vielleicht damit durchzuführen, auf ein Mint-Event irgendwie mitgenommen zu werden oder so.
Genau. Also wie gesagt, wir sind da offen für alle Leute und sagen dann auch nicht, nee, du musst da jetzt erst 5 Jahre Freelancer gewesen sein, sondern alle, die das interessiert und die das machen wollen, sollen sich gerne helfen und es kostet alles nichts, also die ganze Mitgliedschaft ist kostenlos, alle Events sind kostenlos, wie gesagt, wir bezahlen sogar das Bier und diese Projektvermittlung ist komplett optional. Also wir haben viele Mitglieder auch, die sagen, du, ich habe seit 10 Jahren hier meine Bestandskunden, ich brauche da keine Projektvermittlung und ich werde mehr weiterempfohlen, als mir lieb ist. Das ist auch absolut kein Muss, dass man das jetzt da sich unsere Projekte angucken muss oder sich darauf bewerben muss, sondern man kann auch alles andere nutzen und die Projektvermittlung komplett ignorieren.
Falls man es auch mal braucht, hat man auf jeden Fall schon den Zugang.
Absolut, irgendwann braucht jeder dann mal ein Projekt. Das ist unser Ansatz.
Okay, also schaut euch das irgendwie an auf uplink.tech.
Genau.
Von aus kommen. Weiter, wie erreicht man dich am besten? Wenn man sagt, man möchte jetzt mit dir als Person, sagt man, ich habe irgendwie auch eine Idee oder irgendwie, wie auch immer, wie wirst du am liebsten kontaktiert?
Einfach per E-Mail. Manuel@uplink.tech oder hello@uplink.tech. Auf Twitter sind wir auch, aber bin ich nicht so sehr aktiv. Da ist mein Handle, glaube ich, Manumi, Manume, oder halt Uplink. Wir haben jetzt auch den Uplink-Handle gerade bekommen. Ja, ansonsten einfach per E-Mail anschreiben oder wenn man auf unsere Webseite kommt, da ist unten rechts auch so ein Chat-Widget, da kann man auch was reinschreiben und meistens bin ich dann da auch aktiv und antworte schnell.
Sehr gut. Verlinke ich auch alles in den Shownotes, da kann man sich eben auch mit den Händler immer genau raussuchen und so.
Ja.
Da kann man dich ja irgendwie kontaktieren und irgendwie vielleicht auch mal eine Kooperation vorschlagen oder auch
ja, jederzeit.
Einfach mal Hallo sagen.
Ja, ja, jederzeit.
Ich hoffe, euch hat auch die Folge wieder viel Spaß gemacht vom Digitale Gründer Podcast. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Ganze durchzuhören. Und zum Ende noch, wenn euch die Folge gut gefallen hat oder insgesamt der Podcast, dann hilft es wahnsinnig viel, wenn ihr den Podcast quasi kommentiert. Gerade auf iTunes ist es wichtig für den Algorithmus. Sonst einfach vielleicht jetzt auch gleich kurz einen Screenshot machen, wie ihr die Folge noch hört in eurem Podcast-Player. Dann auf euren sozialen Netzwerken teilen, damit eure Freunde das auch mitbekommen. Wenn ihr noch nicht abonniert seid, das könnt ihr eben Spotify, iTunes, eigentlich auch bei allen anderen Podcast-Playern, die ihr sonst so zur Hand haben könntet, machen. Klickt euch doch mal ein Abo, natürlich alles komplett umsonst, dann bekommt ihr immer sofort die Folge, wenn ich auf Veröffentlichen klicke, kommt die neuen Folgen. Besser für euch, dann auch besser für eure Freunde, wenn ihr es weitererzählt und natürlich hilft es dem Podcast auch, wenn quasi mehr Leute zuhören, natürlich nochmal spaßiger für alle Beteiligten. Freut mich uns natürlich schon, wenn wir sagen, okay, wir haben viele Leute, denen wir diese Informationen geben können. Ciao!